Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Markus Köhle und Herbert Gnauer. Markus, normalerweise frage ich die Leute, meine Sendungsgäste, an dieser Stelle gerne, wie sie zu ihrer Profession gekommen sind oder zu dem Material, mit dem sie arbeiten. Bei dir müsste man sagen, am Anfang war das Wort, aber das stimmt so gar nicht. Wie ich deinem jüngsten Buch entnehme, waren am Anfang deiner künstlerischen Tätigkeit eigentlich die Glamour Boys.
Oh, du sprichst direkt auf die Musik an. Ja, okay. Am Anfang war natürlich Berge und Tal und viele Dinge, die einem in den Weg gestellt wurden, bis man irgendwie mal sich mit Büchern zurückziehen konnte. Ich bin in einem kleinen Dorf in Tirol in den Bergen aufgewachsen und da war zuerst mal die Musik der nähere Weg als die Literatur. Und vorher gab es auch noch eine Sportphase, das ist in diesem Buch vielleicht gar nicht erkennbar. Aber es waren so tatsächlich so Schübe, so Phasen. Und die Oberstufenzeit und der Anfang des Studiums waren geprägt durch Musik, durch die eben nicht Glamour Boys, sondern Van Gogh's Left Ear. Das war die Band, die zuerst in der Portierloge, dann im Bürotrakt der Textilfabrik Baltrick, die zu dem Zeitpunkt schon im Konkurs war, aber von einem findigen Vorarlberger Unternehmer aufgekauft und vermietet wurde nach und nach. Und ich war da der zweite Mieter, zuerst eben Portierloge, dann Aufstieg in den Bürotrakt, zuerst alleine schlagzeugend, dann zu einer Fünferband anwachsend, die auf Namenssuche war und ursprünglich mal wirklich dachte, sie müssten Glamour Boys heißen.
Das Dorf ist kein namenloses, es heißt Nassereit am Fernpass oder genauer gesagt eigentlich Nassereit an der Fernpass-Bundesstraße, wie du schreibst.
Genau, am Fuße des Fernpasses sozusagen. Wenn man den dann überwindet, dann ist man im Außerfern und dort spricht man dann auch so wie in Vorarlberg.
Jetzt muss ich bei dir natürlich genau und bitzlig sein, wieso hat ein Pass einen Fuß? Also ein Berg hat einen Fuß unten und oben einen Pass möglicherweise.
Der Fernpassberg hat keinen Berg, der hat nur der ist die Passhöhe, den entsprechenden Berg dazu wüsste ich gar nicht zu benennen.
Wirklich? Der ganze Berg heißt Fernpass.
Genau. Das ist der Fernpass, der überwunden werden muss. Dann kommt man runter Richtung Lermus, Erwald, Biberwier, Zugspitzgegend und Seengegend auch. Könnte man geologisch, geografisch wahrscheinlich wunderbar viel erklären. So Schüttkegel vermutlich und diverse Eiszeitseen oder so. Mittlerweile sind es Badeseen wie der Blindsee oder der auch dort gibt es einen weißen See, glaube ich. Und bekannt vor allem dann der Plansee. Durch die Planseewerke in Reute, was mir auch nicht fremd ist, weil in Reute ist das Geburtskrankenhaus Ehenbichel und zu meiner Zeit wurde man dort noch geboren, also musste man den Fernpass überwinden, später dann ging alles Richtung Innsbruck.
Um geboren zu werden, Tirol ist anders, der Fernpass. Berg. Der ja überhaupt, das habe ich überrascht feststellen müssen bei meinem ersten Tiroler Aufenthalt, dass Tirol viel kleinteiliger ist, als man sich das gemeinhin als ungebildeter Wiener vorstellt. Also da ist ja praktisch jedes Tal ein eigenes Bundesland.
Ja, so streng möchte man vielleicht gar nicht sein, aber es gibt durchaus Differenzen, vor allem mit den Nachbardörfern und die sind ja schon ganz schön weit weg eigentlich. Wenn man im Gurgeltal, was ja auch ein schön sprechender Name ist, Gurgeltal, das nächste Dorf ist tatsächlich vermutlich literarisch bekannter, Tarrenz, da haben die Dadaisten ihre Sommercamps abgehalten und dann die Bezirkshauptstadt ist dann Imst, die ist gemütliche 12 bis 15 Kilometer entfernt und war dann Hauptschul- und Handelsakademie-Schulort 9 Jahre lang quasi Busfahren. Und in dieser Zeit, wie auch im Buch zu finden ist, dann das Lesen entdeckt, weil viel Stau stehen
Wie führt der Weg in Nassereit einen jungen Menschen zur Literatur?
Er führt einen gar nicht dorthin. Man muss den Weg sich selber suchen, finden und machen auch. Also der Weg, der vorgezeichnet war, führte in andere Richtungen. Mir wurde ja das Gymnasium verwehrt. Und ich habe in der Hauptschule trotzdem meine Freude an diversen Dingen entwickeln können und habe dann auch noch diverse Umwege genommen. Die Handelsakademie ist auch nicht das, was man sich jetzt direkt vorstellt, aber da war der praktische Hintergedanke einfach noch wichtiger. Und ich bin ein spätberufener Leser sozusagen. Wir waren vier Kinder und wir haben uns im Grunde nie fadisiert da in diesem Dorf. Ich zumindest habe eher alles Mögliche gespielt als gelesen. Und habe dann tatsächlich erst im reiferen Teenageralter, während ich schon auf Trommeln gedroschen möchte ich nicht sagen, wobei zuweilen sicher auch, weil Pubertät war ja auch zu verdauen. Während ich das gemacht habe, habe ich dann das Lesen entdeckt. Und aber langsam. Und das Schreiben schon tatsächlich früher, wenn man wirklich graben möchte im Archiv der Familie Köhle, dass es vielleicht irgendwo in einem Holzschuppen noch gibt, dann ist in Volksschulzeit einerseits eine eigene Sprache entstanden, das Schraglindische, und andererseits so eine Art, heute würde man Graphic Novel sagen, wo Aliens, die das Schraglindische eben gesprochen haben und quasi die Erde bereicherten, irgendwie eine Zeit lang meine Freizeit prägten und später dann schon in der Hauptschule waren es uferlose Aufsätze. Und die waren möglich, das war schön. Der entsprechende Lehrperson hat zwar nicht nur mehr Freude damit gehabt, weil das dann ja auch alles gelesen werden sollte, aber das war so ein Befreiungsschlag schon, ja eben, so mit 13 wahrscheinlich.
Am Anfang war also gewisserweise doch der Klang, aus dem sich dann das Schraglindische entwickelte. Das heißt, deine Karriere als Neologist hat eigentlich schon sehr früh begonnen.
Ja, das ist tatsächlich mein Zugang zu vielen Texten oder zur Literatur an sich. Klang und das Musikalische dahinter, der Rhythmus dahinter. Und ich kann mich noch so erinnern, wie ich diese Sprache gebaut habe, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ja, wie sind denn andere Sprachen logisch konstruiert? Kann man das eins zu eins übersetzen? Gibt es da zum Beispiel, wenn man von mir von Englischen ins Russische übersetzt, werden da einfach die einzelnen Buchstaben andere Buchstaben? Und dann habe ich das so überprüft mit den wenigen Worten, die ich in den jeweiligen Sprachen beherrschte. Und da bin ich recht bald drauf gekommen, nein, logisch und so einfach vor allem geht das nicht. Das war aber auch angenehm, weil dann hatte ich auch in meiner eigenen Sprachfindung und Erfindung sämtliche Freiheiten und habe mir die auch genommen und habe mich schon angelehnt, zum Beispiel beim Zahlensystem an das römische Gusne 1, Gusne, Gusne 2 und Gusne, Gusne, Gusne 3. 4 war dann schon Gusne und Cinque, na, das wäre zu italienisch angelehnt. Aber ja, müsste ich nachschauen, im Vokabelheft habe ich nicht mehr parat.
Es gibt ein schraglindisches Vokabelheft.
Ja, auch das vermutlich dürfte in Jahrzehnten vielleicht gehoben werden, wenn die Papierform noch existiert. Es gab dann auch in konsequenter Fortführung die Schragels, das war so eine, nicht Boygroup, sondern Bande damals noch. Das war wirklich so ein, da ging es noch darum, sich Kräfte zu messen mit anderen Banden. Und da waren die Schragels und die Anti-Schragels führend in Nassereit.
Nachdem du selber das Vokabelheft benötigen würdest, um die Zahl 5 bereits wiederzugeben, nehme ich an, das Schraglindische ist jetzt, sagen wir mal, in Schrift und Sprache nicht mehr sehr verbreitet.
Nicht mehr sehr verbreitet. Gelegentlich träumt man noch davon, das ist ja das Schöne. Aber wahrscheinlich bin ich einer der wenigen Träumer im Schraglindischen. Und wer weiß, vielleicht die Geschwister oder die Eltern haben da auch noch Träume davon.
Interessant, das Schraglindische hat nämlich nicht Eingang gefunden in deine Nabelschau. Genauer gesagt in dein jüngstes Buch »Zurück in die Herkunft – Ein Nabelschaulauf zu den Textquellen«. Da hätte es ja eigentlich am Anfang stehen müssen.
So konsequent und vor allem chronologisch ist das gar nicht aufgebaut. Es ging dann vielmehr in der Entstehung des Buches an sich, war, oder der Ursprungsgedanke ist die Veranstaltung, die ich in der alten Schmiede betreut habe, jahrelang, das Slammer Dichter weiter, wo ich Kolleginnen eben mit für mich oder meiner Meinung nach zu entdeckenden DichterInnen des 20., 21. Jahrhunderts, die bereits verstorben sind, betraut habe. Sie durften sich da jeweils jemanden aussuchen und Originaltexte lesen und darauf antworten. Und das habe ich natürlich dann selbst auch immer gemacht. Und da sind viele Texte in diesem Zusammenhang entstanden und einige in dem Buch gelandet. Aber vor allem war mir dann der Gedanke ein Lieber, dass man sich eben so beschäftigt mit der Herkunft einerseits, mit der geografischen und auch soziologischen, wenn man will, und dann aber mit der literarischen Herkunft und die eben einerseits Texte sind in Buchform, aber andererseits eben auch Musik und, wie du schon sagtest, Klang und dergleichen mehr. Und das ist natürlich eine Auswahl und da müsste nicht nur das Schraglindische, sondern auch das Igelbuch und das Gute-Nacht-Geschichten-Buch vielleicht rein, wenn man da sehr akribisch und genau vorgehen wollte. Aber es sollte schon ein breiter Querschnitt sein.
Na gut, das hast du dir aufgehoben für die kritische Werksausgabe.
Ja.
Zurück in die Herkunft hat quasi eine Klammer zu Beginn und am Ende. Davor gibt es einen kurzen Auftakt von Ernst Herbeck, danach gibt es einen kurzen Abgesang von Hertha Kräftner. Die Klammern eigentlich lauten aber beide Male Thomas Bernhard.
Ja, und das ist schon sehr wichtig autobiografisch, dass denn gerade so seine autobiografischen Bücher, was ja die meisten sind, aber die typischen Ein Kind und Die Ursache und Der Atem und so weiter, die waren wirklich so mein Zugang zum wirklich Literaturlesen dann. Also das war so auch ich habe auch Thomas Bernhard aus Die Ursache, glaube ich, zitiert bei der Matura als ersten Satz, Schulen sind Geistesvernichtungsanstalten und all so Dinge, also Thomas Bernhard war tatsächlich auch gerade eben seine Österreich-Kritik, seine Wiederholungen, sein eigenbrötlerisches Verhalten an sich, seine guten Interviews, die man damals schon mitgekriegt hat, auch, also das war schon wichtig und insofern, da wollte ich schon einen sichtbaren Akzent machen. Außerdem gab es ja eben diesen Briefwechsel von Thomas Bernhard, der dann eben vor einigen Jahren veröffentlicht wurde und ich habe auch lange nach einer Form gesucht, wie ich denn das so verpacken kann, dass ich Original und Antwort irgendwie, und dann habe ich mich dazu entschlossen, eben Kontakt aufzunehmen zu den verstorbenen AutorInnen und der erste Brief war dann auch an Thomas Bernhard. Es sind dann ja nicht nur Briefe geworden, sondern auch unterschiedliche Formen, aber dieser erste Brief war dann auch wichtig, dass das Ganze, was an Text schon da war, eine Form findet und zum Buch, das auch so gerahmt ist, wie du sagtest, werden konnte.
Weiterführend ist die Konstruktion, dass du einen Autor, eine Autorin zitierst, sie kurz vorstellst und dann in eine Art Konversation zu ihnen trittst. Das kann manchmal ein Brief sein, aber kann verschiedene Formen annehmen.
Genau, verschiedene Formen. Also nahe am Brief ist zum Beispiel noch immer das Ansichtskärtchen und das war für mich auch prägend. Ich bin ja erst 2004 nach Wien gekommen und habe dann relativ bald von Elfriede Gerstl eine ihrer Kärtchen in die Hand gedruckt bekommen. Herbert D. Wimmer macht das ja nach wie vor und da standen einfache, kürzest lyrische Texte drauf und mit Elfriede Gerstl musste ich natürlich so in Verbindung treten an sich. habe ich dann auch versucht, ja, wie kann man den jeweiligen AutorInnen gerecht werden? Zum Beispiel bei Konrad Briesnitz habe ich dann einfach wirklich das vermutlich am hermetischsten gemacht, indem ich einfach seine Texte, seine 44 Gedichte hergenommen habe und aus jedem Gedicht eine Zeile raus und das dann remixed habe, wenn man so möchte. Und es funktioniert zumindest vorgetragen großartig, wie ich finde. Und dann gab es auch noch richtig die längste Beschäftigung in dem Ganzen ist mit Otto Grünmandl. Es sind ja 27 unterschiedliche Beiträge im Buch und der längste hat 27 Seiten. Und der Otto Grünmandl hat sich das verdient, weil ich 2018 den Otto Grünmandl-Preis verliehen bekam, was eine große Freude war. Und da habe ich mich dann noch einmal näher auseinandergesetzt und habe dann auch das Ganze direkt vertextet. Also einerseits da schon in Kontakt tretend mit ihm in Briefform, aber es gab dann auch eine Preisrede, die ich hielt, die in Fragmenten dann auch in diesen Text eingeflossen ist. Und im Grunde geht es in diesem Text dann darum, wie ich das Preisgeld ausgebe und was davon wahr ist und was nicht, darf man gerne raten. Aber es ist tatsächlich einiges wahr.
Ein Text, der in Skurrilität den Grünmandlschen Konstruktionen und Kreationen um nichts nachsteht, würde ich sagen.
Das ist das Schöne daran, wenn man die Dinge, die ja im Hinterkopf, also gerade bei Grünmandl war es ja schon, dass man einfach, ja, weiß man, kennt man, aber wenn man es dann nochmal anschaut, denkt man, okay, ja, das war schon toll, was die da zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio gemacht haben vor vielen Jahrzehnten, großartig. Und das hat natürlich geprägt und das und so auf so Spurensuche bin ich dann auch gegangen. Also was war noch irgendwie ähnlich bedeutsam? Und diese Wurzeln nehme ich gerne her und versuche mittlerweile aber eben aus allem, was ich so aufgesaugt habe, dann doch, wenn es möglich ist, eine eigene Stimme geprägt zu haben.
Würdest du uns eine Kostprobe geben?
Mhm. Ja, hast du Wünsche?
Nein, ich würde die Auswahl gerne dir überlassen.
Du überlässt die Auswahl mir, dann bin ich so frei. Und ja, es ist tatsächlich, wir haben mit dem Buch begonnen und das heißt Zurück in die Herkunft, weil so ursprünglich ein Text hieß. Und zwar eben die Antwort auf Thomas Bernhard zu Beginn. Der trägt mittlerweile den Titel Stallgeruchsverkennung, weil ich mir dachte, Zurück in die Herkunft ist der Buchtitel. Aber der ist insofern vielleicht ein gutes Beispiel, weil er schon heranführt. Also einiges haben wir tatsächlich im Gespräch schon erwähnt, aber er spielt mit unterschiedlichen Sprachregistern, er spielt mit der Herkunft geografischer und literarischer Art und er ist für einen Poetry Slam entstanden, der das Thema eben Reisen hatte. Und mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Ich lese Stallgeruchsverkennung. Wo komme ich her, Kunft? Auf was gehe ich zu, Kunft? Wie komme ich an, Kunft? Wie geht sich das aus, Kunft? Wie mache ich nichts hin, Kunft? Was heißt hier, kommt darauf an, Kunft? Was heißt hier heute, Zukunft? Woher kunfte ich? Wohin ziehe ich? Wohin reise ich? Wer reißt sich um mich und wer reißt sich warum nicht um mich? Frage zu geschwolle Depper, du lebst in Otterkring im Wien und kommst aus einer Reit am Fährerpost. Der war jetzt einmal eine Woche lang gesperrt vor lauter Schnee und Lawine gefahren. Da will niemand hin, da will allerlei weg, weg oder schnell durch, nicht mit Hinkunft, leid Durchkunft, Durchfall, jawohl, Durchfall und Unfall ist heute Hauptattraktion von Nassereit, Autounfall. Ruhe im Ich und weiter im Text. Woher kunfte ich? Erklärungsversuch. Dass Zukunft und Gegenwart nach wie vor wesentlich von der Herkunft geprägt sind, sollte einem als gelernten Österreicher klar sein. Dass es keinen Grund und doch immer wieder Gründe gibt, die Herkunft zu verleugnen, sollte einem als gelernten Provinztiroler auch nicht fremd sein. Dass einem Provinztiroler immer ein Stallgeruch anhaftet, sollte einen als Dorfkind auch nicht überraschen. Dass es aber auch Stallgeruchsverkennung gibt, ist nähere Betrachtung wert. Eine Reise zurück in die Herkunft ist in meinem Fall aber nicht Tirol-Tourismus, Poster, Romantik, Kitsch, ist nicht Urlaub am Bauernhof in trauter Eintracht mit Ferkel, Kuh und Hahn, ist keine Skilehrer-Vergangenheit mit Après-Ski-Schnacksel-Praxis und Hütten-Gaudi-Animationsdiplom. Eine Reise zurück in die Herkunft führt mir den Verkehr vor Augen, den Transitverkehr. Nassereit ist ein Verkehrsknotenpunkt. Wir haben im Verkehr Dötz und Pitztal haben Tourismus. Wir haben in Salat Dötz und Pitztal hat Schnitzel. Leider sind sie an Salat vor lauter Blei. Fresse kann schon Dötz und Pitztal Schnitzel aus der Panier platzt, wie der Mull aus dem Kunststraße in der Biefkesager Tal 4. Im Winter, am Wochenende, war Staustehenprogramm. Naive Sommerreifenfrischlinge ohne Schneeketten blockierten den Heimweg. Erst las ich im Stau im Bus die Schulbibliothek aus, dann blieb ich präventiv zu Hause, schwänzte konsequent an Wochenenden. Wir kämen unter Tradle, Dötz und Pitztaler, kommen ins Fernsehen, Dötz und Pitztaler, aber zahlen die Gäste, wir haben knausrige Scheißer. Will heißen, wir haben die Raststation mit Tankstelle und Massenabfertigungstoilette. Die Ötz und Pitztaler, die in den roten, lawinengefährdeten Zonen gebauten Hotelburgen mit Schweinsbarockbalkonen. Wir haben Feinstaubbelastung, Ötz und Pitztaler, Pulverschneerkanonenberieselung. Wir haben Blechlawine, Ötz und Pitztaler hat Lawineverbauungsmaßnahmen. Alles eine Marketing- und Verteilungsfrage, sagt der Tourismuslobbyist und Landtagsabgeordnete, der bei uns natürlich wie eh und je unbewegten tiefschwarzen Volkspartei und hält lächelnd ein türkis blaues Balkendiagramm davall in die Kamera. Halt, Gosche, sage ich. Wir haben Tauche BKW-Transitverkehrszahlen, Dötz und Pitztal, aber Tauche Nächtigungszahlen. Wir haben ein verwahrlost ausgestorbenes Dorf, Dötz und Pitztaler, haben unterirdische Wohlfühllandschaften und die Saunaaufgussmeister sind die Skilehrer der Wellness-Oasen. Die wacheln nicht bloß mit dem Tuch, die sind regelrechte Penispropeller, Rundumverwöhn- und Animiermaschinen. Ja, auf Reis und an anderen Orten lernt man sich und andere besser kennen. Eine Reise ist immer auch eine Reise in sich selbst. Auf Reisen offenbaren sich persönliche Stärken und Schwächen, klärt mich die Wohlfühl, verwöhnt, lass es dir gut gehen. Unser Hotel ist kein Hotel, sondern ein Teilzeit-Zuhause, Broschüre auf. Und wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich in Hinkunft raus aus meiner Herkunft? Ich bitte um Auskunft. Die endgültige finale Zukunft ist die Auskunft. Die relative bedingungsgebundene Zukunft ist die kommt darauf an Kunft. Die eine angekündigte Ausflugsrückkehr propagierende Zukunft ist die Rückkunft. Und die tief in der Vergangenheit wurzelnde und die Gegenwart wesentlich bestimmende Kunft ist die Herkunft. Was bin ich warum geworden? Wer bin ich warum nicht geworden? Ich bin nicht gewordentlich, ich bin umstandsgeprägt. Der schlechte negative Umstand ist der Zustand, der gute positive Umstand ist der Verstand, der Wohnungspreiskalkulationen in Ballungszentren befeuernde Umstand ist der Leerstand, der alle Türen öffnende Umstand ist der Kontostand und der Superlativ von Kontostand ist Kontoständer. Mein Vater hatte einen kleinen Kontoständer, nein, er hatte einen Minuskontoständer und meine Mutter hatte überhaupt keinen Kontostand, denn sie arbeitete ja nicht, sie hausfraute und mutterte ja bloß. An Verreisen war nicht zu denken, wir sahen ja den anderen beim Verreisen zu, nein, nicht beim Verreisen, beim Verkehren. Verkehren ist für mich nicht Reisen, das Nicht-Verkehren hat mich nachhaltig geprägt, mich aber letztlich auch nicht aufhalten können, zu reisen, zu erleben, zu erfahren, wegzuziehen, statt pauschal zu urlauben und bequem zu bleiben, wo man herkommt. Da komme ich her, Kunft, so mache ich nichts hin, Kunft, so gibt's heute Zukunft, so komme ich an, Kunft, so geht das weiter und sich für mich Auskunft darüber hinaus direkt beim Verfasser. Danke.
Markus Köhle, Stallgeruchsverkennung aus dem neuen Buch von Markus Köhle. Zurück in die Herkunft, ein Nabelschaulauf zu den Textquellen, erschienen bei Sonderzahl. Kunft darüber hinaus, direkt beim Verfasser, ist ja quasi das Motto der heutigen Sendung.
Richtig.
Einen sehr wichtigen Raum nimmt auch Barbara Frischmuth ein, der du dich auf eine ganz eigene Art näherst. Das ist ja eigentlich sozusagen eine Anleitung zum Unglücklichsein, die du da lieferst.
Tatsächlich, das war auch ein Barbara Frischmuth-Tage in Mürzzuschlag in diesem Fall, mehrtägige Veranstaltung und auch da eine Auftragsarbeit und zwar eine Schnittstelle zu Wissenschaft und Literatur und genau diese Schnittstelle auch in der Textform bearbeitend. Das habe ich versucht, mir zu eigen zu machen und ich war zu dieser Zeit gerade Stadtschreiber in Wels und habe mich da im Welser Schlachthof im Büro eine Zeit lang verkrochen und vorher einiges noch angelesen und dann das Ganze entladen. Und das hat im Vortrag große Freude gemacht und als Beitrag liest sich's, glaube ich, auch. Du sagst deine Einladung zum Unglücklichsein, da muss ich vielleicht noch nachfragen, warum dem so ist.
Naja, es ist eine Anleitung zum Unglücklichsein, ja. Also ich würde mal sagen, der Moderator, der dieser Anleitung folgt, wird Barbara Frischmuth, sagen wir mal, nur in Spuren gerecht.
Ach so, okay. Naja, es ist natürlich, es behandelt die Schwierigkeit, wie soll man sich eben generell, vor allem wenn man im Vorfeld schon einen Titel und ein Thema abgeben muss, wie soll man sich beschäftigen mit einem derartigen Werk, mit einer derartig großen Autorin, wie kann man ihr in einem Beitrag gerecht werden? Das habe ich versucht, ich habe schon versucht zu verpacken, dass ich an sich sehr viel gelesen habe, aber dass ich trotzdem im Grunde ja vor einem Berg stehe und im Grunde nur bewundernd irgendwie da einiges anstimmen lassen kann. Und ja, wenn das so rübergekommen ist, dann ist das eh intendiert und angekommen und vor allem im Kontext der wissenschaftlichen Beschäftigung hat das auch gut reingepasst, weil da waren die Vorträge dann zum Teil über einen Aspekt aus einem der Bücher aus dem 50-Jahre-Werkberg von Barbara Frischmuth und das kann natürlich auch Stunden füllen und ich habe meine Finger überall reingesteckt und das dann sprachlich ausgeschlachtet und hat Spaß gemacht.
Wir wollten noch eingehen auf deine Einzelslams, die Corona-bedingt stattgefunden haben. Dazu habe ich auch ein Zitat bei dir gefunden. Ohne Kaffeehaus, obdachlos. Lockdowns sind quasi Zeiten umfassender Obdachlosigkeit aus diesem Blick.
Ja, da im Text konkret geht es um die Kaffeedroge, wenn man schon wollte. Ja, und das Kaffeehaus, in das ich heute auf jeden Fall noch gehen werde, ist natürlich ein wichtiger Schreibort. Aber in dieser Zeit habe ich für mich als Projekt entdeckt, die Montagsdepeschen, habe ich das Ganze genannt, in Videoform in die Welt geschleudert. Einfach so lange, wie wir Auftrittsverbot hatten und das waren mehrere Wellen und so entstanden 55 Beiträge, meist um den Montag herum erschienen, alle noch auf meiner Homepage anzuschauen, auch auf Dorf.tv, Videos von 3 bis 7 Minuten, jetzt schon Geschichtsschreibung der letzten Monate.
Mein Fehler als Moderator, dieses Thema eigentlich viel zu spät angesprochen zu haben, aber man findet es glücklicherweise, du hast es schon erwähnt, auf deinem Website markusköhle.at. Markus Köhle ist ein mutiger Mann, bekennt sich zu den Sonderzeichen und hat eine Umlautdomain.
Genau, man findet das Ganze aber auch auf autor.at, so wie Autor mit dem Ohr, der Autor, der gehört werden will. Das kann man hören, sehen und lesen.
Eben dort auch der Verweis an das Buch, das heute im Mittelpunkt stand, Markus Köhle, Zurück in die Herkunft, ein Nabelschaulauf zu den Textquellen, erschienen bei Sonderzahl. Und eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Ich danke Markus Köhle für den Besuch im Studio.
Vielen Dank auch und schönen Tag allen.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet
unter www.dotlitradio.org.